Guten Morgen miteinander, herzlich willkommen an diesem heutigen Pfingstgottesdienst. Und wir als Pfingstler sind doch definitiv über Pfingst und Pfingsten reden. Machen wir nicht. Das ist immer das Gleiche. Wir halten uns nicht wirklich an gewisse christliche Traditionen. Und dennoch einfach vielleicht eine kleine Bemerkung, warum das Pfingstler Pfingstler heissen. Ich glaube, es hat genau mit dieser Pfingsten zu tun, mit der Tatsache, dass der Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen worden ist und Pfingstler gefunden haben, sie würden gerne den dritten Teil vom Reich Gottes, vom Gott von der Ewigkeit, ein bisschen mehr Raum geben. Und darum nennt man die Pfingstbewegung auch Pfingstbewegung, weil sie gesagt haben, wir wollen den Heiligen Geist wirklich in uns mit einladen. Und das haben wir mit dem ersten Lied schon ganz fest gemacht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir wissen und ist sehr wohl bewusst sind, dass der Geist Gottes die alltreibende Kraft im Reich Gottes ist auf dieser Erde. Und dass wir dieser wirklich entsprechend Raum und Platz geben. Und das ist mein ganz grosses Anliegen, generell, aber auch ganz speziell einfach auch für heute. Auch ganz speziell für das Verständnis von dem, was wir heute miteinander anschauen wollen, weil offensichtlich wird es zum Teil falsch verstanden und wird interessante Schlüsse daraus herausgezogen, die nicht stimmen. Wir hoffen, wir haben die richtigen Schlüsse daraus zu sagen und wir werden es entsprechend moderat antönen, wenn es unsere eigene Idee ist, das ist klar, ist wichtig. Und wir werden ganz einfach in dieser Sequenz von dieser Geschichte von Jesus Christus weiterfahren und einfach zum nächsten Abschnitt kommen, der dran ist, also übernächst, der nächste mache ich den nächsten Mal, zum letzten Mal, von dem her machen wir den übernächsten, nicht den nächsten, dann kommt der wieder hinten dran, von dem her das gut. Einfach eine Geschichte aus dem Leben von Jesus Christus, eine spannende, weitere Begebenheit, die sich in allen drei Evangelien wiederfindet, wo also in den drei Synoptiker, das ist der Markus Lukas, einfach nur so, dass ich nicht weiss, wirklich irgendwo mit der eigentlich absolut identischen Betonung drinnen ist. Es ist auch so, es hat auch dort jetzt sehr wenige Unterschiede zwischen den drei Evangelien, wenn sie die Geschichte beschreiben. Und das ist eine bekannte Geschichte eigentlich und der Schweizer hat garantiert seine interessante Assoziationen-Thematik. Und zwar, wenn wir mit euch heute über einen reichen Jüngling reden. Lesen würden wir gerne nach Matthäus 19 ab Vers 16. Vorfeld, wir haben vorher eine Geschichte gehabt zum Thema Ehelosigkeit. Spannende Thematik gewesen. Und dann kommt ein kleiner Abschnitt zur Segnung der Kinder. Ich werde nächstes Mal ein paar Sachen zum Thema Kind sagen. Jesus und Kind. Und nachher kommt der Abschnitt, wo der etwas anderes ist vorher. Und da kommt die Situation, wo Jesus wieder einmal unterwegs ist, immer noch gegen Jerusalem, auf seinem Weg, das letzte Mal nach Jerusalem. Und siehe, einer trat zu ihm und sprach, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur der eine. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da sprach er zu ihm, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jünger zu ihm, das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als ein Reicher ins Reich Gottes komme. Da das die Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann denn selig werden? Jesus sprach sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich möchte gerne mit euch ein bisschen über das Gleichnis diskutieren. Nicht ein Gleichnis, die Geschichte, sorry, ist gar kein Gleichnis, sondern es ist eine interessante Begebenheit von einem junger, reicher, einflussreicher Mensch, der zu Jesus springt und vor ihm niederknäult. Markus und Lukas sagen das so, kaum knieten vor ihm nieder. Und nachher eine fundamental essentielle Frage an Jesus Christus stellt.
Ja, eben, nicht mehr habe ich gelesen, es ist die meist falsch verstandene Geschichte in der Bibel. Ob die sie jetzt bis heute falsch verstanden haben oder nicht, können sie dann nach dem Gottesdienst sagen. kann natürlich auch Verschlusskasten, dass sie eigentlich immer richtig verstanden haben, aber dass wir sie falsch verstanden haben. Wie auch immer. Dann würde ich dir selber ein Bild machen. Also, es ist eine von diesen Begegnungen. Meistens kommt man ja zu Jesus betrübt und verloren freudig. Und hier ist es umgekehrt. Da kommt der junge Mann und verlässt Jesus nachher trüb und traurig, geht er weg. Eigentlich eine traurige Geschichte, ja, alles in allem. Und es ist ein rechter Kontrast zu dem, was gerade vorher war, mit diesen Kindern, weil die sagt Jesus gerade vorher, aber Jesus sprach, lasset die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Himmelreich. Und nachher kommt der Mann und fragt, was muss ich machen? Genau, er sagt, und siehe, einer trat zu ihm und sprach, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Wie der Marc schon gesagt hat, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, eigentlich auch für zum Sterben, und dort kommt der junge Mann. Im Lukas steht, es war ein Oberster. Das heisst, der Mann hat ja, fast sicher oder ganz sicher einen religiösen Hintergrund gehabt. Er könnte ein Pharisäer gewesen sein oder ein Synagogenvorsteher. Auf jeden Fall ein Mann mit einem höheren Rang. Und der Mann hat anscheinend eben Erfolg gehabt und Geld und doch hat ihm etwas gefällt in seinem Herz. Irgendein Loch hat er in seinem Herz gehabt. Er hat eine Ungewissheit in seinem Herz gehabt, er hat eine Unruhe in seinem Herz gehabt und er hat absolut das Richtige gemacht. Ganz wichtig, er hat absolut das Richtige gemacht. Er ist zu Jesus. Ja, wohin gehen wir, wenn wir das Loch und die Unruhe haben? Der Mann ist zu Jesus. Und gerade wenn wir jetzt denken, er war ein Pharisäer und ist zu Jesus und ist vor ihm auf die Knie gefallen, dann hat er nicht unter Menschenfurcht gelitten. Auch seine Kollegen hat er das nicht gemacht. Ganz wichtig, wir müssen den Mann ins richtige Bild rücken. Er ist zu Jesus, ist vor Knie und hat aufrichtig gefragt, was muss ich machen, damit ich Jesus das ewige Leben habe? Was muss ich machen? Wie kommt die Unruhe aus meinem Herz raus? Und der Mann hat sich demütigt vor Jesus und der Mann ist zu der richtigen Quelle gegangen. Dort hat können seine Lösung herkommen. Und der reiche Mann hat eine ernste Frage gestellt. Was muss ich machen, damit ich das ewige Leben überkomme? Ich weiss nicht, wenn du dir das letzte Mal die Frage gestellt hast. Manchmal sind wir so beschäftigt hier auf dieser Erde. Wir kommen fast nicht dazu, noch die Frage zu stellen. Was ist eigentlich nach dem Tod? Gehst du wirklich in den Himmel? Hast du wirklich das ewige Leben? Kannst du die Frage jetzt gerade beantworten und sagen, ja, das habe ich. Oder ist in deinem Herzen auch eine Unruhe über das Thema? Der Mann ist her und hat gesagt, Meister. Das zeigt schon ein bisschen die Unkenntnis, die er gehört über Jesus. Er hat Jesus gerade aufgeklopft. Er hat noch auf einer Stufe runter. Er war ja auch schon ein bisschen auf einer Stufe, weil er ein besserer Mann war. Er hat gerade das Gleiche mit Jesus auch gemacht. Er hat noch rausgeklopft. Er hat gesagt, Meister, was kann ich für eine Leistung bringen, dass ich das ewige Leben bekomme? Was muss ich machen, damit ich das ewige Leben bekomme? Was kann ich tun? Anstatt, wie kann ich das Geschenk annehmen? Was muss ich machen? Ja, und das Geschenk von Jesus, von dem ewigen Leben anzunehmen, ist viel Zeit nicht so einfach, auch für uns nicht. Und es ist nicht Jesus allein gelenkt, sondern was muss ich machen? Jesus hat zum Nikodemus gesagt, der eben sehr wahrscheinlich jemand aus der gleichen Klasse kommt, wie der reiche Jüngling, hat er gesagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das wäre eigentlich die Antwort gewesen.
Genau, spannend. Der Mann kommt, und das ist so gut, ich finde es super, dass Mies gesagt hat, der Mann kommt absolut aufrichtig. Das ist mal keine Fangfrage. He? Das ist nicht so, wie die Pharisäer häufig kommen, in der Test- und Fangfrage, sondern der Mann hat echt ein ernsthaftes Loch in sich gespürt und hat die Gesetze gekannt, offensichtlich. Merkt man nachher, er hat die gekannt, hat er gemerkt, irgendwo reicht es nicht ganz. Irgendwo ist irgendetwas empfehlen und kommt am richtigen Ort her. Und was ich spannend gefunden habe, das ist mir jetzt mega wichtig im Ganzen innen, er kommt, was muss ich tun, das Tun kommen wir dann noch, damit ich das ewige Leben habe. Und die Frage für mich setzt etwas voraus. Und zwar setzt die voraus, dass man glaubt, dass es eine Ewigkeit gibt. Ganz wichtig. He? Das war eine absolute Überzeugung von diesem Mann, dass es eine Ewigkeit wird geben. Und darum kommt er mit dieser Frage. Heute haben wir ein das Problem, dass wir versuchen, die Tatsache irgendwo auf die Seite zu räumen in dieser Welt, dass es ja auch nachher einfach fertig ist und gar keine Ewigkeit gibt. Don't be fooled. Auch wenn du nicht daran glaubst, sie wird kommen. Ganz wichtig. He? Das ist etwas ganz Wichtiges. Lass dich nicht bescheissen. Selbst wenn du nicht daran glaubst, die Ewigkeit wird kommen. Und das ist ganz etwas Wichtiges. Und da ist die grosse Frage, die fundamentale Frage für den Mann, absolut wichtig und aufrichtig und zentral von Bedeutung für sein Leben und schlussendlich für das Leben von uns allen. Oder? Und das finde ich mega spannend. Und er kommt dort und redet, und das ist ja hier nicht so stark betont, aber ganz bei den anderen zwei sehr stark betont zum Thema Gut. Und Jesus sagt dort etwas Spannendes, wo auch ein gewisses provokatives Element drin hat, und er sagt, nur einer ist gut, als Gott allein. Oder? Er war aber Gott gewesen. Also eigentlich hätte er ja gut dürfen sagen, guter Meister. Weil Jesus ist der gute Meister. Und es ist interessant, es ist von dem her irgendeine spannende Motivation dahinter. Und ich habe einen spannenden Kommentar gelesen, und ich finde, das finde ich schon noch heisse Gedanken dazu. Warum, dass Jesus jetzt das Gut bewusst betont und mal sich selber ein Stück weit oben abnimmt. Und zwar, wenn Jesus als der, der gut ist, sich selber oben abnimmt und sagt, nur mein Vater ist gut. Was macht das mit dem, der kommt fragen? Er stellt ihn ganz sicher nicht auf eine gute Ebene. Das heisst, er tut automatisch mit sich selber auf ein tiefes Niveau setzen. Und er war ein reicher, einflussreicher junger Mann gewesen. Und hat sehr wahrscheinlich nicht gedacht, dass er ganz unger ist. Wenn Jesus aber sich selber abnimmt und er ihn als Meister bezeichnet, dann kommt automatisch der reiche Jüngling auch relativ weit oben ab. Und ich glaube, das ist ganz, ganz eine wichtige Situation und ein wichtiges Verständnis von unserer Stellung in dieser ganzen Situation. Und so kommt er kommt genau mit der Frage, was muss ich machen?
Und dann sagt Jesus, er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur der eine, willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Und ich glaube, ja, Jesus will ihm hier die Gelegenheit geben, ihn nicht mehr Meister zu nennen, sondern mein Gott. Mein Erlöser. Du bist es doch, Jesus, der gut ist und nicht ich. Du bist doch Gott. Der Mann weiss nicht genau, glaub, vor wem er steht. Und der junge Herr wird jetzt auch korrigiert. Was nennst du mir gut? Upp, habe ich eigentlich etwas falsch gemacht? Er wird korrigiert. Und was macht er mit Korrektur? Immer ein heikler Punkt, wenn der Mensch an Korrektur kommt. Da gibt es meistens zwei Wege, gehen dann einmal auf. Nehmen wir Korrektur an oder eben gerade gar nicht. Was macht der junge Mann damit? Ja, weiss nicht, denkt, ich bin doch ein guter Mensch, ich habe noch niemanden umgebracht. Das sollte doch Gott genügen. Aber die Sichtweise, ich bin gut, lenkt eben nicht bis am Ende. Und das wollte Jesus sagen. Niemand ist gut, nur Gott allein. Und wenn er das würde verstehen, wäre Rettung möglich für ihn. Und nachher sagt Jesus zu ihm, ja, halt Gebot. Und ich glaube wirklich, Jesus meint hier nicht, wenn du Gebot halten würdest, dann würdest du gerettet werden. sondern Jesus benutzt die Gebote, um ihm mal aufzuzeigen, dass er Sünde im Herz hat. Das will er machen, indem er sagt, hab Gebote, er will ihm aufzeigen. Schau, es reicht nicht. Und dann sagt der Mann, ja, welche denn? Da sprach er zu ihm, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, ehre Vater und Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Jesus hat 5 Gebote zitiert, die immer mit Menschen zu tun haben. Im Alten Testament hat es 365 Verbote und 248 Gebote. Das hat der Mann gewusst, weil er einen religiösen Hintergrund hatte. Er sagt ihm hier 5 und er sagt, die habe ich alle gemacht. Ich glaube wirklich, das war wirklich ein Mann, der nicht, er hat niemanden, eben, er hat nicht gelogen, er hat nicht gestohlen, er hat niemanden umgebracht. Ja. Und gleich in seinem Herz war, ich mache es doch richtig. Und er hat schon Hoffnung geschöpft, dass es lenkt. Weil er es ja macht. Ich halte mich an die Gebote. Also, Jesus, es lenkt doch. Im Galater 3,12 heisst, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Gesetz ist nicht der Glaube, sondern wenn man gesetzt und werden wir durchleben, aber eben nicht gerettet. Warum macht Jesus das? Habe ich mich schon gefragt. Warum führt er ihn auf die Bahn raus vom Gesetz? Warum sagt er nicht einfach wie im Nikodemus, eben, du wirst gerettet werden, wenn du an mich glaubst? Er führt ihn auf die Strasse vom Gesetz. Und im 1. Timotheus 1,15 heißt, das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort, Christus Jesus in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Er wett, als der Mann wird einsehen, dass er ein Sünder ist. Er wett, dass er wird checken, dass es nicht lenkt, einfach Gesetze einhalten, einfach das Richtige tun, einfach ein guter Mann zu sein. Lenkt leider nicht für die Ewigkeit. Und er fragt er noch. Im Römer 3,20 heißt, denn durch das Gesetzeswerken wird kein Mensch vor ihm gerecht sein. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Die Rechtfertigung allein durch Glauben. Einfach durch das Gesetz kommt die Rechtfertigung von der Sünde. Und das probiert Jesus hier. Dass der Mann merkt, ich bin ein Sünder. Das Gesetz ist ein bisschen wie ein Spiegel. Es lügt dich nicht an. Der Spiegel heute Morgen, hast du sehr wahrscheinlich in den Spiegel geschaut, und der Spiegel lügt nicht über keine Runzeln, über keine Bibel, die du hast auf der Nase, gar nichts. Er zeigt dir es gerade raus, die fällt es ein bisschen. Der Spiegel lügt dich nicht an. Und das Gesetz lügt dich auch nicht an. Durch die Brille vom Gesetz gibt es immer etwas zu tun in unserem Leben. Wir erfüllen nie. Und ja, ich glaube wirklich, das hat Jesus machen wollen. Er hat dem Mann wollen sagen, schau, du brauchst einen Erlöser. Jesus hat ihn nicht wollen, noch mehr anspornen, hey, bis noch besser im Gesetz einhalten. Sondern er wollte, dass er erkennt, dass er es nicht halten kann und die Anforderungen von Gott nicht erfüllen kann und darum ein Sünder ist. Der aber sagt, ich habe alles gemacht, anstatt zu zerbrechen. Und sagen, ich schaffe es nicht. Alles gehalten, nichts falsch gemacht. Blind für die eigenen Sünden. Ja, trotzdem, der Mann hat wirklich eine aufrichtige Art und ist irgendwie auch aufrichtig gewesen, aber nicht so weise. Und ja, die Herzenshaltung von ihm ist nicht, hat nicht gestimmt.
Ich finde es interessant, der Mann, ich spüre den Jüngling extrem aufrichtig. Und Jesus macht ihm ein Stückchen eigentlich einfach und bringt ihm Gebot, das er kennt, und sind 5 von den 10 Gebote, plus das wichtigste Gebot von Nächstenliebe. Und die kann er bejahen. Aber Jesus in seiner lieben Art und Weise bringt die Gebote, die er einhalten kann. Die anderen Gebote, die ersten paar, gehen um Gott. Und dort kommt die grosse Frage, welches ist sein Gott? Weil nicht Gott ist sein Gott, sondern etwas anderes, das merken wir nachher. Und dort ist das grosse Problem. Und er bietet ihm ein paar Gebote an, wo er sich daran orientieren kann, sagen, die habe ich eingehalten. Aber eigentlich wäre es ja spannend, wenn du als in der Schrift Unterweisender das anschaust. Okay, jetzt hätten wir aber nur die gegeben, die eigentlich miteinander sind. Was ist denn mit denen, die mit Gott zu tun haben? Was ist mit denen? Oder? Und er sagt ja nachher, im Vers 20, ich habe die gehalten. Und ich glaube, die Frage dort ist auch aufrichtig, was fehlt mir noch? Weil er hat gemerkt, es hat nicht gelangt bis dahin. Der Mann hat gespürt, dass er zwar Gebot gehalten hat, aber irgendwo das Reich Gottes nicht ergriffen hat. Er hat gemerkt, ich habe es nicht. Ich habe gut gelebt, ich habe das Zeug richtig gemacht. Aber irgendwie greift es noch nicht. Das ist genau der Punkt, dass irgendwie greift es noch nicht. Und genau um das geht es. Und es greift aber genau aus dem Grund nicht, weil es darum geht, zum Punkt zu kommen, dass wir es selber nicht können. Und das ist genau dort, wo der Mann noch nicht ist. Bis jetzt. Das ändert er schlagartig. Er ist immer noch am Ort, wo er das Gefühl hat, ich habe es selber können. Und ich habe es ja eigentlich erfüllt. Warum? Warum habe ich das Reich Gottes denn noch nicht? Ich habe es doch richtig gemacht. Und er ist immer noch sowieso beim Machen jetzt, oder? Und das ist nicht die Situation, wo er merkt, und das finde ich spannend, Gesetzesgehorsam lenkt ihm nicht für das Reich Gottes. Das ist das Spannende. Das spürt der reiche Jüngling, der merkt, einfach dem Gesetz folgen lenkt nicht. Der Vorgabe gemäss laufen lenkt nicht. Und das ist so etwas Wichtiges. Das ist so etwas Entscheidendes für uns alle. Es lenkt nicht, wenn wir es einfach richtig machen. Sorry. Das gibt keine Ewigkeit. Ganz wichtig. Einfach richtig machen gibt keine Ewigkeit. Es braucht etwas anderes. Und jetzt kommt der richtige Challenge für mich.
Es ist eine mega wichtige Geschichte, wie greift das Reich Gottes in meinem persönlichen Leben.
Extrem.
So viel machen wir doch alles richtig. Aber das Reich Gottes greift nicht. Das Reich Gottes bringt Früchte. Jesus sagt, dass der Frucht wird er erkennen. Es passiert etwas, wenn das Reich Gottes in unserem Leben ist. Da wird etwas umgestellt. Da laufen uns Menschen nach. Da kommen Menschen um den Rücken fragen. Da passiert etwas. Da wird unsere Stimme gefragt. 4 Stunden Bibel lesen. Pro Tag und alles so gestern. Oh, ich mache alles richtig. Nützt nichts, wenn niemand an deiner Tür läutet.
Sorry. Das du kannst noch so fromm reden und noch so fromm daheim handeln, weil sich niemand für das interessiert, was du lebst. Das ist fruchtlos. Du musst vielleicht ein weniger Bibel lesen, ein bisschen weniger beten. Ein bisschen weniger fromm reden und ein bisschen schauen, Herr, was ist mein Teil, damit ich die Ewigkeit erben kann. Das andere nützt überhaupt nichts. Aus dem, was du liest, muss etwas passieren. Und nichts, was passiert, ist einfach den Kopf füllen. Und was du machst, wenn du den Kopf nachher füllst, du hast einen Haufen im Kopf und fängst an beurteilen, und besser wissen und denken, warum sagt er das nicht so, warum macht er das nicht so, warum macht er das nicht so, warum erzählt er das nicht so. Und rauskommt nichts, nur Verurteilung der Leute und Distanz zu den Menschen und du erreichst gar niemand. Gar niemand.
Wenn wir reiche Jünglinge sind, sind wir wirklich unangenehme Menschen. Dann machen wir nichts falsch, wir machen alles richtig, wir haben alles im Griff, aber glaubt mir, die Menschen werden sich nicht für dich interessieren. Und sie werden nicht rot fragen und du kannst ihnen nicht helfen. Wenn du etwas wirklich nicht willst, sie ist der reiche Jüngling. Echt nicht. Wir wollen doch, dass das Reich Gottes lebt in unserem Leben, als etwas passiert. Dass Jesus nicht unser Meister ist, sondern unser Erlöser und Retter. Der, der alles gezahlt hat für mich, dem, wo ich tiefem Dank verpflichtet bin.
Und du das spürst.
Und hier stehen wir vor einem selbstgerechten jungen Kerl. Ich mache alles richtig.
Und gleich fällt ihm etwas und er merkt es. Und vielleicht geht es dir auch so. Und wenn dir etwas fehlt, dann hat es genau mit dem zu tun. Genau mit dem zu tun, was jetzt kommt.
Ist dein Leben fruchtbar? Passiert etwas? Oder machst du es einfach richtig? Und bei Jesus will man es richtig machen.
Warum nicht? Warum müssen wir es nicht richtig machen? Weil er es richtig gemacht hat. Das ist wichtig. Nicht, weil wir es nicht können, sondern weil er es gemacht hat. Wir kommen immer von uns her. Kommen wir nicht von uns her. Kommen wir vom Herr her. Und dort ist unser Problem. Wir kommen von uns her. Und er kommt von sich her. Was muss ich machen? Herr, was hast du gemacht für mich? Herr, was hast du gemacht für mich? Damit es geht. Alles andere nützt überhaupt nicht. Deine eigene Leistung ist nichts wert. Nichts. Gar nichts. Gar nichts. Nichts. Im Gegenteil, sie steht dir im Weg. Genau gleich im jungen Mann hier. Ich habe ja alle Gebote gehalten, aber warum ist da so ein Loch in mir drin? Die Frage kommt, ja, aber was muss ich denn machen? Und die Ewigkeit hat er nicht gehabt, das hat er gemerkt. Das ist wichtig, der kommt absolut aufrichtig. Der kommt nicht heuchlerisch. Der kommt nicht, weißt du, ich habe ja das Loch dazu. Herr, da ist ein Loch. Herr, da ist ein Loch, wie fülle ich das? Und der kommt natürlich, wie kann ich es zufüllen selber? Wie kann ich mir es zuleisten? Sorry, du kannst es nicht zuleisten. Geht nicht.
Und genau, wenn er noch zum Schluss kommt, ich schaffe es nicht, nützt ihm gar nichts. Dann geht er nämlich vom Stolz in den Minderwert. Ja, aber es ist immer noch bei sich. Ja. Wir dürfen nicht mehr bei uns sein. Wir müssen überwechseln. Und das probiert Jesus mit ihm. Zu dem, was er gezahlt hat. Kommt nicht darauf an, ich schaffe es nicht, ich schaffe es, ich schaffe es nicht. Ist beides gleich doof. Stolz, Minderwert, Stolz, Minderwert. Wenn wir immer dazwischen pendeln, können wir nicht weiter. Sondern wir müssen Perspektiven können ändern. Und Jesus kommt und sagt, ja, Jesus hat natürlich schon extreme Einblick. Es ist schon ganz interessante Psychologie hier, wie Jesus genau seinen Wundepunkt trifft. Im Markus, glaube ich, heisst es noch, und Jesus gewann ihn lieb. Ja, das ist wichtig. Jesus hat den Jüngling wirklich, das ist auch wichtig. Einfach können nachher zu bohren, ist auch nicht so. Nicht so schwierig. Wir wissen noch schnell im anderen, es ist wache Punkt. Aber Jesus hat ihn gerne gehabt. Darum hat er ihm wirklich die Erlaubnis gegeben, um den schwachen Punkt vorzuholen. Und Jesus hat zu ihm gesagt, willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Jesus offeriert dem Reich Gottes. Komm und folg mir nachher. Jesus will ihm nicht irgendetwas noch aufzeigen, was er nicht kann. Sondern er will mir zeigen, schau, dein Herz hängt am Reichtum. Und du hast den Mammon über Gott gestellt. Jesus will ihm nicht sagen, wenn du alles verkauft hast und alles den Armen gibst, dann bist du auf dem Weg ins ewige Leben. Und das geht nicht. Das sagt er nicht hier. Er sagt nicht, wenn du alles verkaufst, dann kannst du das ewige Leben erdienen, erschaffen.
Erkaufen, genau.
Erkaufen. Ja, ja. Sondern er sagt, folg mir noch. Und dem Mann fehlt ein neues Herz. im Feld einen lebendigen Glauben und sein Herz klebt an dem Mammon. Das Problem ist nicht der Reichtum, sondern das Problem ist sein Herz. Wir brauchen ein neues Herz. Wir brauchen einen Perspektivenwechsel, um dem lebendigen Gott zu folgen. Das sieg mir Sünder gnädig. Sieg mir gnädig. Ein halbes Herz, das der Mann hatte, hört sich so an. Ich bin traurig, ich bin betrübt und den Weg mit Jesus kann ich nicht gehen. Zu viel wird von mir verlangt, ich schaffe es nicht. Und ein neues Herz, ist das endlich ein Problem gehabt. Zudem aber trat er zu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Voller Freude. Ich täufige bei den Armen, und wenn ich jemandem falsch habe, vierfach zahle ich Summe. Um einen Franken beschissen, kommt vier über. Das ist auch aus.
Der kommt schon gleich.
Er hat ein neues Herz bekommen. Er hat Jesus in sein Haus eingeladen und auch in sein Herz. Sein Herz hat gedreht, hat eine absolute Perspektive wechseln vollzogen.
Und beide haben gesucht.
Und das hätte der reiche Jüngling auch können machen.
Das hätte er können.
Genau gleich, das Herz drehen, wie der Zachäus gedreht hat. Im Apostelgeschichte 16, 31 heisst, und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Glauben braucht es. Nicht schaffen und nicht schaffen. Aber um gerettet zu werden, müssen wir einsehen, dass wir Sünder sind und Gottes Anspruch nicht gerecht werden. Er hat es mit dem Gesetz versucht, hat er gesagt, ich halte es. Und dann hat er es jetzt ein bisschen persönlicher gemacht. Und jetzt hat er es gemerkt. Ich kann es nicht. Und Jesus hat nur wollen, dass er merkt, ich kann es nicht. Er hat gesagt, gang und mach. Sondern er hat wirklich wollen, dass der Mann merkt, ich habe es nicht im Griff.
Ich glaube, genau dort kommt das, was du ganz am Anfang gesagt hast, von der Fehlinterpretation von dem Gleichnis drin. Mhm. Es hat aus dem Thema heraus hat es dann ganze Strömungen gegeben, die sich Armutsevangelium nennen, wo sagt, man muss alle haben und gut verkaufen und wenn du Reichtum hast, ist das Problem. Wir dürfen nicht reich sein, das geht nicht. Das ist wieder im Gesetz vom Herrn. Keine Ahnung, wo das steht. Ich weiß nicht, ob die Alten Testamente auch gelesen haben oder nicht. Der Abraham war brutal reich. Der Jakob auch. Oh, wo der Salomo? Hä? Was machen wir Salomo? Oi, 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 oi. Der ist voll vom Herrn abgefallen im Reichtum. Nein, ist er nicht. Aber er hat ein Problem gehabt, er war mit dem Reichtum. Haha, wir wissen, was es war. Gell, die Frau, wir wissen, was es war. Oder? Ganz wichtig. Der Reichtum ist eine Challenge. Und ich habe einen interessanten Kommentar gelesen, den ich später noch bringe, weil Jesus schon noch etwas sagt zum Thema Reichtum.
Und dann geht die Geschichte weiter. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Aus dem ersten Missverständnis, Nadelöhr ist dann nicht so eine Nadel, als Kind haben wir vorgestellt, so eine Nadel und ein Kamel sollte durch, sondern das Nadelöhr ist das kleine Tor bei der Stadtmauer nebenan. Aber auch dort ist es schwierig, auf den Knien würde man vielleicht ein Kamel durchbringen, wenn es alle Lasten los geworden ist. Alle Lasten los, kann man es vielleicht durchschieben. Ich weiß es nicht genau.
Vielleicht längt es nicht einmal. Es ist einfach eben.
Ja. Mhm. Also der Jüngling ist betrübt weggegangen. Und Jesus hat gesagt, es ist schwer für den Reichen. Eben, und vielleicht hat er die doch ein bisschen übertrieben. Ich weiß es nicht, mit dem Nadelöhr und dem Kamel. Ja. Eben, wenn es vielleicht alle Schätze würde abladen, was ja der Reichlingling auch machen konnte, hat es vielleicht schon gelenkt. Ja. Mir ist nachher der Vers aus dem Matthäus. Ich glaube, das ist im Jüngling passiert. Und zwar heisst es Matthäus 13, 22. Der aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört und die Sorge der Welt und der trügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Das ist passiert. Reichtum kann zum Götz werden in unserem Leben. Und es ist schwer, Besitz zu haben, ohne dass wir auf den Besitz vertrauen. Was auch noch ist, als Besitz viel Zeit braucht. Das muss man auch unterhalten. Geld muss man manchmal umschieben, Eigentum gibt es zu tun, also wie immer.
Genau.
Leider hat der Jüngling nicht mehr weitergehört, was noch Jesus gesagt hat.
Ja gut, das hat Jesus bewusst zu den Jüngern gesagt. Ich glaube, er hat sich dort zu den Jüngern dreifach das andere dabei gehabt, aber jetzt zu den Jüngern. Und es ist interessant, dort, der Jüngling packt diese Herausforderung nicht. Eindeutig, er packt sie nicht. Darum geht er betrübt weiter. Der Zachäus packt sie. Mit einem etwas anderen Hintergrund, aber auch Reichtum ist vorhanden. Oder? Und dort habe ich einfach so einen spannenden Kommentar gelesen und ich glaube, das ist es so und das ist vielleicht auch eine Challenge in Europa, vor allem in Westeuropa. Es ist schwieriger für die Ersten, für die haben, als für die Letzten, für die nichts haben. Und es ist so, der Reichtum, das Materielle, der Materialismus, das Wirtschaftsdenken hat schon eine brutale Macht. Und ich glaube, dass das ganze Kontinente absolut im Bann hat und dazu führt, dass Menschen an dem festhalten, genau wie der gleiche Jüngling. Ich würde ganz provokativ von mir her sagen, Europa an sich ist der reiche Jüngling. Und zwar ganz Europa. Vielleicht die im Südosten nicht zwingend, weil sie sind dann wirklich steinarm. Aber der Rest. Denen geht es so. Die haben ihren Reichtum, mit dem ist gutes Leben, mit dem funktioniert es gut. Und solange ich die Richtung richtig arbeite, mit dem richtig wirken, komme ich gut durchs Leben. Für was brauche ich einen Gott? Der Punkt ist einfach der, und das wissen all die auch, die dumme Aussage, das letzte haben wir nicht kenne ich es, wissen auch die. Und gleich ignorieren sie es, weil sie eben hoffen, dass das mit der Ewigkeit nichts ist. Das ist eine schlechte Hoffnung. Und wir haben vor kurzem den reichen Mann daran Lazarus gehabt, oder nicht? Das ist gar nicht so lange her. He? Auch dort. Der reiche Mann hat plötzlich gemerkt, oh, das ist nicht ganz so, wie ich gemeint habe. Und das brachte ich nicht gemerkt, nachher für mich, das ist so wichtig. Reichtum ist ein echtes Hindernis, Reich Gottes zu ergreifen und die Herrschaft an Gott zu geben. Und man sagt, okay, es ist aber auch nicht nur Reichtum, aber Reichtum wird doch schon auch betont im Ganzen. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben und gemerkt, okay, es gibt ein paar andere Sachen. Unglauben. Es gibt viele, aber mir sind ein paar aufgefallen, die haben ein paar Mal darüber nachgedacht, es sind nicht mehr gekommen. Also ein paar fundamentale Elemente, die uns daran hindern, wirklich die Herrschaft abzugeben. Das eine ist der Reichtum. Das andere ist der Unglauben. Unter anderem nicht glauben, dass es eine Ewigkeit gibt. Das hält mich schwer davon ab, mir Gedanken zu machen über die Ewigkeit. Oh, macht Sinn, oder? Stolz. Kontrolle, Angst und Rebellion. Das sind für mich 5, 6 von den ganz grossen Hindernissen. Und für mich, ich habe mich wirklich für mich auch gefragt, wo ist mein Issue? Wo ist mein Issue, das mich daran hindert, dem Herr wirklich ganz die Herrschaft zu geben. Wo ist meine Challenge in dem Ganzen? Welches von den Elementen führt dazu, dass ich das Reich Gottes nicht ererben kann? Der Reichtum offensichtlich, Jesus betont seine Schwierigkeit, aber es kann ganz gut etwas anderes sein, neben dem Reichtum oder zum Reichtum dazu. Und manchmal ist es eine Kombination von dem her, oder? Ja.
Ja, und die Jünger verschrecken sich ab dieser Aussage. Und da das die Jünger hörten, Vers 25, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann dann selig werden? Und jetzt ist es wichtig, zu checken, was die Jünger für ein Verständnis hatten, aus dem Alten Testament. Sie haben aus dem unteren mosaischen Gesetz gelebt. Und dort ist Gehorsam belohnt worden mit Reichtum. Also sind die reich gewesen, die unter dem Segen vom Herrn gelebt haben. Und wenn die unter dem Segen vom Herrn nicht mehr gerettet werden können, ja, wer denn? Im 5. Mose 28, 1 heisst, wenn du nun der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dir der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. Und nachher heisst es, wie der wird gesegnet sein, wo die gesagt, der Acher wird Pfeicher werden, sich für mich, und ist noch ganz einen langen Abschnitt, einfach über den Segen, wo das Volk wird haben, wenn sie sich an sein Gesetz halten, seine Gebote. Und nachher kommt ja auch noch Kehrseite, ja, der Fluch, was das bedeutet.
Schon länger.
Genau. Also sie sind sich gewöhnt, sie haben die Verheißung gekannt, das Volk Gottes wird gesegnet, wenn sie sich das Gesetz halten. Darum sind die Jünger jetzt ein bisschen verstört. Oder auch der Vers aus Malachi 3,10 haben sie gekannt, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in meine Vorhauskammer, dass auf das in meinem Hause Speise sei und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebot, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütte die Fülle. Gott hat den Juden versprochen, auch irdische Segen zu geben, wenn sie mit Gott unterwegs sind. Ganz wichtig. Darum sind die Jünger jetzt echt verwirrt. Und dann auch über Abraham, das schon ist angetönt, steht im 1. Mose 24, 35, und der Herr hat meinen Herrn reich gesegnet, denn dass er groß geworden ist und hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Gottes Segen hat verursacht, dass der Abraham reich geworden ist. Und ich glaube, eigentlich auch Gottes Segen ist es gewesen, dass der reiche Jüngling, der sich als Gesetz gehalten hat, wirklich reich geworden ist. Das, für mich ist das eine von denen, die wirklich unter Gottes Segen ist. Gott hat mir gesagt, er hat Gebot gehalten, er ist reich geworden. Dann hat Jesus gesagt, eben Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Grundsätzlich, ganz wichtig, ist es unmöglich, gerettet zu werden für uns Menschen. Es ist nur bei Gott möglich. Ein Reich oder Arm oder was auch immer, es ist immer unmöglich. Aber ich denke schon, dass es Studien gibt und dass das auch wahr ist, dass es für einen Arm ein bisschen einfacher ist, das glaube ich wirklich, ja. Aber bin ich bereit, das einzutauschen, das Sichtbare gegen das Unsichtbare? Mir ist nachher auch das Beispiel vom Abraham gekommen. Der Abraham hat eigentlich das gemacht. Im Abraham ist der Isaac verheißen worden. Er hat zuerst mal selber probiert, ist nicht gegangen. Also ist schon gegangen, aber es ist nicht der Segenssohn geworden. Dann hat er den Isaac gehabt. Mögen Sie an die Geschichte erinnern, wo Jesus, wo Gott gesagt hat, Abraham, geh und opfere den Isaac. Er hat genau das gleiche Willen wie von dem reichen Jüngling. Der reiche Jüngling hat den Reichtum zuoberst gehabt. Der Isaac hat sie lang Verheißung, wundermässig Sohn, der Abraham Isaac zu oben gehabt. Das war sein riesen Geschenk. Und der Herr hat ihn auf den Berg geführt und der Abraham hat den Isaac auf den Scheiterbein gelegt. Und dann, was ist passiert? Er war dran, zuzustechen. Der Abraham hat es gemacht. Ganz wichtig, der Abraham hat es gemacht, der reiche Jüngling nicht. Der hat gekehrt und ist gegangen. Der Abraham hat es gemacht. Und dann kommt da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham, er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege die Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtet und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Hey. Und das ist etwas anderes. Was hier Gott vom Abraham verlangt hat, sorry, das war noch ein riesen bisschen mehr. Nichts vergleichen mit dem reichen Jüngling. Und der Abraham hat es gemacht. Darum ist er der Vater vom Glauben.
Ganz genau.
Der Abraham hat es geschickt. Und er hat nichts verloren. Nichts. Und ich bin wirklich sicher, es wäre das Investment gewesen vom reichen Jüngling. Der hat nichts verloren. Sondern mit einem gefüllten Herz, beschenkt von Jesus, hat er mit dieser Begegnung wieder gehen. Er hat nichts verloren. Im Gegenteil, es wäre die beste Aktie gewesen, die er je hatte. Weil das Geschäft hat er verstanden. Und Jesus hat noch mehr daraus machen. Und nachher auch nicht zu vergessen, wo Jesus auf dem Weg war. Jesus war kurz davor, dass sein Vater das absolut Teuerste gibt. Und der Engel ist dann nicht gekommen und hat gesagt, mach es nicht. Er hat vom reichen Jüngling gar nicht viel verlangt. Für das, was Abraham gemacht hat, als Vorvater, für das, was er jetzt gerade machen wird. Weil er diesen reichen Jüngling eben gern hatte. Er gewann ihn lieb. Er hat ihn gern gehabt und hat gewusst, hey, es wird noch ein paar Tage gehen und ich werde dort am Kreuz auf Golgatha mein Leben lassen für dich. Bist du bereit, mich über die Richtung zu setzen? Es geht nur wieder um den Wechsel. Bist du bereit, mich darüber zu tun?
Genau, das ist genau der entscheidende Punkt. Weil wir selber nicht können, wenn der Herr einfach sagen, los, weißt du was, du mir an erster Stelle, egal, welches Problem dich hindert. Wenn du es herbringst, mich vor dran zu tun, dann schaffst du es, sonst geht es nicht. Und darum ist es nur der Herr, der es tun kann. Weil wir können es selber nicht erleisten von dem her. Wir bringen das nicht her von dem her. Und so wichtig, es geht hier immer noch um die Ewigkeitsfrage. Es geht um etwas anderes. He? Er ist ja gekommen mit dieser Frage, was muss ich machen, damit ich das ewige Leben erwerbe. Das ist das, was man will. Den Kontext nie vergessen, es geht immer nur um das. Und die Antwort unter dem Strich vom Herrn ist es, bei den Menschen ist es unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei den Menschen ist es unmöglich. Das ist ein klares Statement. Wir können selber nicht. Punkt. Wir können selber nicht. Nur der Herr kann es. Und Gott kann es machen. Gott will es machen. Ja.
Es ist doch so lustig, wie es noch eine weitergegangen ist, Geschichte, weil der Petrus ist immer noch ein bisschen beim Geld hängen geblieben. Noch immer lustig, der Petrus schafft es manchmal nicht so schnell und ist dann gleich, also ehrlich, nachher sagt nämlich der Petrus noch zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, das, was er mit dem reichen Jüngling wollte machen, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, aufsitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird 100-fach empfangen, und das ewige Leben ererben. Aber viele, die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Jesus wollte an die erste Stelle für einen Rücken bei dem reichen Jüngling. Und weisst, beim Abraham, dann, als er den Isaac auf dieser Scheiterbeige hatte und der Engel kam, ist der Witter, wo das Opfer hatte, ist schon parat gegangen. Der ist schon in den Hörnern da im Strauch entgangen. Das war eine kleine Sache, den nachher überzutun auf den Altar. Und so hat der Herr für dich und für mich wieder parat. Wenn wir parat sind, das Opfer auf den Altar zu tun, hängt er wieder nebendran schon im Strauch inne. Aber es ist der Schritt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Hat Jesus Priorität in meinem Leben? Weiss ich, dass bei ihm alles möglich ist? Jesus kennt dein Herz. Wie komme ich in den Himmel, stelle ich mir überhaupt die Frage. Und ich glaube, der reiche Jüngling hat wirklich eine Berufung gehabt. Und zwar, was ich auch denke, das ist ein bisschen Eigeninterpretation, aber ich glaube, der reiche Jüngling hat eine Salbung gehabt für das Finanzielle. Der war talentiert, der war jung und hat viel Geld gehabt. Der hat etwas können machen. Der war begabt, um Geld zu machen. Das wäre sein Talent gewesen. Und dort wäre er berufen gewesen. Und weißt, manchmal schaue ich Sachen von Leuten an, ich habe gerade letzte Woche noch keinen Sinn, haben wir etwas gesehen auf dem Facebook. So ein Kurzfilm, wo jemand macht, über das Geschäft. Und ich habe einfach gemerkt, das wäre seine Berufung. Aber er macht sie am falschen Ort. Das ist Predigen. Das wäre seine Berufung. Aber er macht es einfach am falschen Ort. Erst wenn wir Jesus wirklich zoberst auftun, kann das Leben reinkommen und kann Veränderung passieren. Und kommen wir unsere Berufung ein und die Talente, die wir haben, kommen zum Leben. Wer ist Jesus für dich? Ist er ein Rabbi, ist er ein Meister oder ist er der persönliche Retter und Erlöser, der absolute Priorität hat in deinem Leben, wo zuerst nach ihm getracht ist. Und alles, was Jesus nie hat wollen, ist dem reichen Jüngling sein Geld wegnehmen. Für was?
Dass es aus Gold irgendwo sind, oder?
Und er war auf dem Weg dorthin. Er hat wirklich nicht wollen, dass der sein Hab und Gut verliert. Absolut nicht. Sondern er hat sein Herz wollen. Er wollte, leg die Reichtum am Boden, nimm mehr. Und du wirst hundertfältig zurückbekommen. Da hat er leider eben dann nicht mehr gehört, weil er ist schon daheim gewesen. Und hat das Konto geschaut. Und im 1. Timotheus 6, 17 und 18 heißt: Den Reichen in dieser Welt gebietet, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, ist zu genießen, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, zum Teilen bereit sind. Ich glaube wirklich, es geht hier um das Prinzip vom Loslassen. Bin ich parat. Und ich glaube, jetzt auch den Witter nachher zu nehmen im Gebüsch. Jesus hat gezahlt. Alles parat. Wir werden nichts verlieren. Und gleich, ich weiss nicht, mit welchem Herz der Abraham auf den Berg gelaufen ist mit dem Isaac. Aber es ist manchmal kommt es uns so schwierig und so schwer vor, bis wir es dann gemacht haben und der Herd reinkommt, dann wird es gerade leicht und viel, viel besser. Und ich denke, das ist etwas, was wir in der Worship-Zeit machen können. Ja, kannst auch symbolisch wirklich das nehmen, was du weißt. Hey, das hindert mich, Jesus zu oben zu haben. Und kannst es wirklich einfach vor die Füße legen. Und schon ganz am Anfang hat Gott gesagt, hey, herrscht. Wir können herrschen über unser Reichtum. Wir können herrschen über die Sachen in unserem Leben. Herrschst oder herrscht es über dich? Und es ist so viel besser, wenn Jesus in unserem Leben herrscht und nicht irgendein anderes Issue. Man kann das wie herlegen und wirklich draufstehen und sagen, Jesus, ja, herrschst du in meinem Leben. Ich will dich an erster Stelle. Absolut Nummer 1, wenn wir sie in unserem Leben. Das singen wir aber nicht.
Ja, Amen. Ich denke, wenn du wirklich jetzt während dem Abendmahl Zeit nehmen, genau das zu machen, was du schon antun, ist jetzt wirklich bewusst für alle wichtig, dass es wichtig ist, dass wir uns das überlegen können. Ihr könnt schon vorkommen, gut. Überlegen. Wo ist etwas, wo versucht oder immer noch vor Gott steht? Wo mich daran hindert, wirklich das Reich Gottes zu erleben? Ich glaube, das ist nicht nur etwas für Menschen, die sich noch nicht für Jesus Christus entschieden haben. Ganz speziell natürlich, absolut. Aber auch für die mit Jesus unterwegs sind und merken, irgendwo fahre ich auf eine Art und Weise mit Hals und Handbremse. Und ich glaube ganz, ganz fest, dass sie wahrscheinlich eines von den 6, die ich gesagt habe, der Grund ist dafür. Mindestens eines von den 6. Vielleicht sind es 2, vielleicht sind es 3, vielleicht sind es 4, vielleicht sogar alle 6. Das ganz dumm geht es alle 6. Aber dass das ist, was uns daran hindert, mehr vom Reich Gottes zu erleben. Und jetzt während dem Abendmahl, oder gerade vor dem Abendmahl, bevor der Nägel heute kommt, beim Worship, ist, glaube ich, ein idealer Zeitpunkt, um dem Herrn zu sagen, Herr, ich bringe das an deinen Tisch. Weil an dem Tisch proklamieren wir die Herrschaft Jesu Christi. An diesem Tisch proklamieren wir, dass er für alles gezahlt hat. All das, was uns irgendwo belastet und mitgeschleckt hat, wo wir noch nicht loslassen konnten. Wo wir noch nicht fallen konnten. Das ist jetzt der Zeitpunkt. Ab Pfingsten 2024. Aber wirklich, wie du ab Pfingsten 2024 kannst du das herlegen. Und an dem Tisch vom Herrn liegen und vom Herrn das Reich Gottes empfangen. Und das, was er dir dann auch dazu gibt, da kannst du einfach Freude haben dran. Das heisst nicht, du musst herkommen und dein ganze Bankkonto verändern. Dein Geld interessiert mich nicht. Dein Stolz interessiert mich nicht. Deine Angst interessiert mich auch nicht. Mich interessiert, dass du kannst sagen, Jesus ist Nummer 1. Und ich vertraue auf ihn und mit dem kann ich mehr machen als ohne ihn. Und vor allem mit ihm komme ich in die Ewigkeit. Und ohne ihn komme ich nicht in die Ewigkeit. Selber können wir nicht. Bei den Menschen ist es unmöglich. Was ist es bei dir, wo dich daran hindert, wieder die Sache auszureagieren? Und das ist jetzt der Zeitpunkt, das kannst du herlegen und vom Herrn kannst du empfangen. Und ich weiss, dass ganz viele, die den Herrn kennen, die aber Zeug ist, mit sich rumschlecken, die definitiv im Weg ist. Und zwar schon heftig, zum Teil brutal heftig. Jetzt ist die Chance. Jesus sagt, solange es noch ein Heute gibt, heute ist es heute. Mach aus dem Heute etwas. Für die Ewigkeit. Nehmen wir uns 2-3 Minuten Zeit. Zwei, drei Minuten können je nachdem einen grossen Unterschied machen in der Ewigkeit.